der Vergleich ist die größte Gefahr der sozialen Medien. Möchtest du eine schöne Idee kaputt machen oder irgendwas, beginne sie zu vergleichen.
Ranzenspanner. Unter diesem Wort haben wir uns kennengelernt. Ich durfte schon mal, und zwar in Nürnberg im Imperial, ich würde sagen, das kulinarische Erlebnis genießen und bin sehr dankbar dafür. Herzlich willkommen, Alexander Herrmann, in unserem Podcast Epifood Gesundheit und Genuss. Ich freue mich, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen dürfen heute. Es geht um Geheimnisse in der Gastrobranche und ja, ich würde sagen, ich gebe jetzt direkt das Wort an dich weiter, weil ich sitze hier im wunderschönen Posthotel, das du jetzt in fünfter Generation führst. Seit 2003 gibt es das Restaurant, richtig, das ja jetzt auch nochmal einen neuen Namen bekommen hat. Du wirst jetzt auch nochmal drüber sprechen. Du hast schon wahnsinnig viel gemacht in deinem Leben. Das finde ich sehr erstaunlich. Und bevor ich jetzt halt hier von, weil viele kennen dich ja von The Taste, sind wir mal ganz ehrlich. Aber erzähl mal deinen Werdegang, deine Karriere, was du am liebsten machst. Wir sind gespannt.
Also erst einmal, ich freue mich natürlich sehr, mit dir dieses Gespräch zu führen. Das stimmt, in Nürnberg haben wir uns kennengelernt und man muss auch nochmal sagen, der Ranzenspanner hat auch eine Geschichte hier im Hotel, und zwar 1995, 96, wie ich nach Hause gekommen bin, habe ich natürlich, wir hatten da noch die Jägerstube und der andere Raum hieß Patrizia. Warum der so hieß, weiß ich nicht. Ja, die Patrizia, also nicht Patrizia, der weibliche Name, sondern die Patrizia, also mit als Frage, also mit IE hinten, ja, ne? Ja, ja. Patrizia. Also,
verstehe.
Ja, aber man musste sagen, als Franke ist das ein bisschen schwierig manchmal. Ne? Und dann hatte ich die erste Karte so gemacht, wo ich dann auch schon ein bisschen edler werden wollte. Und dann gab es die Angst, dass die Leute entsagt werden. Und dann habe ich hingeschrieben, dass wenn für die Gäste als Hinweis auf der Speisenkarte, wenn sie Freunde der großen Portionen sind, und auch die kulinarische Instanz eines Restaurants an der Portionsgröße messen, das ist kein Problem. Dann bestellen Sie einfach den Ranzenspanner, dann bekommen Sie diese Portion zum selben Preis in einer größeren Portion. Und das ist so, das ist einmal in der Woche hat es das gegeben.
Ich liebe das.
Ja, und es ist natürlich ein bisschen, es ist aus dem Ruder gelaufen, weil irgendwann musste ich es runternehmen, weil die Köche haben dann gesagt, okay, nochmal bestellst du das nicht. Und dann haben die wirklich dreifache Portionen gemacht. Und ich habe das auch noch mit unterstützt. Ich war ja mit in der Küche und habe gedacht, jawohl. Aber die Gäste haben geschwitzt, also sie haben wirklich geschwitzt. Da kamen dann Portionen, die einfach für 5 Leute gereicht hätten. Dann haben wir das weggenommen. Und so ist dieses schöne Wort des Ranzenspanners entstanden oder geliebt worden. Jawohl.
Ja, so manche Gerichte als Ranzenspanner kann ich sehr gut nachvollziehen.
Oh, ich liebe den Ranzenspanner. Ich habe auch so als Spitzenkoch, weil wir ja um Geheimnisse der Spitzenküche reden, da kann man das erste schon mal reinbringen. Als Spitzenkoch kennst du nur 2 wirkliche Zustände, hungrig oder überfressen. Dazwischen ist nicht wirklich was.
Das kenne ich, ja. Das macht auch Sinn.
Na, Sinn macht es leider keinen. Also körperlich gesehen, also ich meine, du bist ja noch blutjung. Ich bin, wie soll man sagen, ich bin kurz nach blutjung. Ich bin nur noch jung. Aber da merkt man dann schon, dass wenn der Ranzen spannt, dann sagt man sich, ja doch, die Legende, das, was auf der Hüfte bleibt, die ist plötzlich dann, die wird zur Realität.
Ja, gesund ist ja angeblich kurz, bevor man voll ist.
Ja, ja, das ist, aber das geht nicht. Das habe ich auch schon
gesehen.
Ich habe das auch, die Japaner machen das so, die essen dann nur 80% vom Teller oder irgendwas. Und ich denke mal, wie schaffen Leute das?
Was sind 80% vor allem?
Ja, und wie schaffen die das? Das ist ja auch, das ist ja nicht ehrenhaft gegenüber dem Produkt und dem Teller.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt.
Das ist meine eigene Ausrede auch immer. Also nochmal zum Werdegang. Ich bin ein typisches wirklich Hotel- und Gastronomiekind. Ich bin ja hier in Würzburg in dem Haus groß geworden. Zum Beispiel ist es so, dass auch unsere Hoteldame damals, also Housekeeping, die hat mich dann früh immer so zum Kindergarten gebracht. Und wenn die dann nachmittags frei hatte, dann haben die auch mal vergessen, mich, also familiär, vom Kindergarten auch wieder abzuholen.
Ui, das ist so ein Gastro-Ding.
Ja, ich irgendwie schon, aber das war auch, also es hat mich psychisch das auch nicht irgendwie verändert. Also es hat mir nicht geschadet. Ich hatte auch nicht den Eindruck, weniger geliebt zu sein oder sowas. Ich habe mich nur geärgert.
Du hast den Weg gekannt.
Ja, ich durfte ja nicht selber heimlaufen. Also das war damals auch schon so. Ne? Und mit dem Hausmeister, mit dem Gramphans, dem hab ich dann immer geholfen, hier überall irgendwas zu bauen, zu machen, zu reparieren. Der hat mir dann das Autofahren in einem VW-Pritschenwagen an unseren Fischweihern beigebracht. in der Küche beim Jürgen Bayer habe ich das Schafkopf spielen gelernt. Das heißt also, das Umfeld der Mitarbeiter war schon immer auch, die waren, hatten zum Teil auch so, wie soll man sagen, erweiterte Funktion als Erziehungsberechtigte. Also das, was andere in Vereinen lernen oder in Verwandtschaft, das habe ich eigentlich von so vielen Mitarbeitern, die ja teilweise 40 Jahre auch im Hause waren, gelernt. Und dann habe ich hier, bin ich hier so richtig reingewachsen. Ich habe Koffer getragen in der Festspielzeit, habe richtig Fettkohle gemacht.
Ja, das glaube ich.
Und dann, jetzt stell dir mal vor, also du kannst es auch in der Jetztzeit machen. Stell dir vor, du bist 12. Und ich habe damals immer so 500, 600 Mark gehabt. Das sind ja heute, würde ich sagen, 1000 Euro. Wenn du als Zwölfjähriger,
ja, verdammt viel Geld.
Was macht man mit 1000 Euro, wenn man das so als Budget hat?
Das ist eine richtig gute Frage.
Ah, ich könnte sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mir Ninja-Wurfsterne gekauft.
Ich wollte es gerade sagen, irgendwie sowas. Ja. Irgendwie so, so ein Kartending oder Spielding. Ja, klar, natürlich.
Ja, Ninja-Wurfsterne habe ich gekauft. Ein Rambo-Überlebensmesser, also Sachen, die erziehungsberechtigt, die Eltern und Co. nie gekauft haben. Ja, davon habe ich mich. Und so bin ich natürlich auch rangetickert worden, dass wenn ich hier irgendwie mithelfe, kriege ich ja Kohle. Es war ja auch Trinkgeld. Das heißt, das konnte ich immer verheimlichen, vor allem. Und da habe ich mir immer wirklich die Träume erfüllt. Und somit, glaube ich, war ich auch in dieser Gastronomie, in dieser Hotelleriewelt gefangen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja, wenn man einmal in der Gastrobranche gearbeitet hat und dieses schnelle Geld, ist ja tatsächlich so, man hat es schnell so in der Kralle, dann ist natürlich so eine Sache. Auf der anderen Seite hat es natürlich, und da komme ich später, glaube ich, auch nochmal drauf, noch andere Anreize, nicht nur das schnelle Geld, das wäre ja furchtbar.
Ja.
Aber natürlich. Klar, wenn man sich Wünsche erfüllen kann, es sollte schon oben dabei stehen. Jetzt hast du eine Sammlung, oder, daheim? Eine wertvolle Sammlung.
Also natürlich
auch fünfter Generation dann.
Ist es immer so, dass das dann immer einmal abreißt, weil meine Ninja-Wurfsteine, ich habe dann, glaube ich, die kleinen, habe ich gar keinen mehr. Von dem großen habe ich noch einen und das habe ich dann meinem Sohn weitergeschenkt. Mein allerliebstes Rambo-Überlebensmesser habe ich leider auch nicht mehr. Ich habe dann nur noch die anderen, die ich danach gekauft habe, die habe ich noch. Ja, und so weiter. Also es ist leider die guten Stücke, weiß ich nicht, was ich mit denen gemacht habe. Die sind mir irgendwie abhanden gekommen. Ja, ja, aber ja, ich wollte ja auch Tierarzt werden und dann ganz klar Rambo, habe ich schon gesagt, also ich wollte wirklich Einzelkämpfer werden, ich ganz klar Star Wars Fan, Jedi Ritter wollte ich werden, also die ganz normalen Träume. Dann hatten wir hier durch die Hofer Filmfestspiele hatten wir auch jede Menge Musiker da, also so James Last. Jetzt muss man sich vorstellen, James Last mit der ganzen Band, das heißt, wenn ich früh in die Schule gegangen bin, saß die Band und James Last noch in der Bar früh um 6.30 Uhr oder sowas.
Ja, das ist ein Leben.
Aber echt, ja. Aber es hat mich nie so getriggert, dass ich es werden wollte. Werden auch Schauspieler und so weiter. Ich war irgendwie angefixt von diesem Gastrovirus. Und den.
Aber du hast ja dann erstmal das Elternhaus in diesem Sinne verlassen, richtig?
Ja, du bist
ja dann erstmal raus.
Also wenn du hier bleibst, also wenn du dort lernst, wo auch dein Elternhaus ist, dann hast du nie die Chance, A, deinen eigenen Weg zu finden. Du hast nie die Chance, wirklich von außen betrachtet, dich nicht nur frei zu entwickeln, sondern den Weg zu dir zu finden, was kann ich besonders gut und was nicht. Und wenn du im Haus bist, wo deine Eltern ja auch noch sind, oder, wirst du auch nie als der wirkliche Juniorchef später mal akzeptiert, weil du bist immer der Kleine. Und das macht keinen
Klar,
Sinn.
Klar, der von.
Ja. Und du bringst auch keinen neuen Impuls mit rein, ja? Also, wenn du was anderes nicht lernst, dann, tja, ne?
Das macht Sinn. Aber mittlerweile, das Restaurant, in dem wir jetzt auch sitzen, nebenan in dem Sinne, heißt ja jetzt Aura. Mhm. Spannender Name. Früher hieß es ja Alexander Herrmann, also Herrmann in diesem Sinne. Wie kam diese Idee, dass du gesagt hast, ich ändere das jetzt nochmal? Das Imperiale Nürnberg kam dazu, Frankness. Es sind ja wirklich, ich sage jetzt mal, Genusswelten. Alexander Herrmann Genusswelten finde ich übrigens super. Was gibt es da alles?
Naja, also wir fangen mal wirklich, habe ja vorhin gesagt, 95, 96 bin ich so nach Hause gekommen und dann hat es schon ein bisschen gedauert, sich selber so ein Profil zu geben. Und irgendwann einmal 2003 habe ich entschlossen, wir machen zwei Restaurants, also die Jägerstube eben und der andere Raum, der Patrizia, der sollte das Gourmet-Restaurant werden. So. Und jetzt ist es so, was gibt man dem Ganzen für einen Namen? Und jetzt machen wir mal einen ganz kurzen kleinen Test. Und zwar 2006 war ja die WM in Deutschland. Und jetzt kann jeder mal drüber nachdenken, was glaubt er, was die meist runtergeladene App zur WM in Deutschland war, 2006.
Ja, da gab es noch keine Apps.
Ja, weil 2007 erst das iPhone kam. Und das ist nämlich, was wir heutzutage überhaupt nicht mehr richtig auf der Spur haben. Das heißt, als ich 2003 das Restaurant eröffnet habe, da ging es im Internet, ich meine nichts mit Laptop, Tablet ja sowieso nicht.
Ja, klar.
Das waren ja Röhrenfernseher, ähnliche große Geräte. Ja.
Ich bin mal kurz im Internet. Dann, du kannst jetzt nicht telefonieren.
Genau. Und da ging es um die beste Suchmaschine. Klar. Und nachdem ich ja schon bei Kochduell war und im Grunde als Suchbegriff Alexander Herrmann war man ja schon, also den gab es ja quasi schon und dann wollte ich, dass man hier das findet. Und so habe ich das Restaurant Alexander Herrmann genannt. Und einfach nur, um gefunden zu werden.
Ja.
Und dann vor so fast 10 Jahren habe ich dann damals meinen kongenialen Gastronomie- und Küchenpartner Tobias Bätz, den habe ich dann, habe ich gesagt, komm mal mit raus. Und dann sind wir vorne ans Schild hin und dann stand Restaurant Alexander Herrmann bei Tobias Bätz. Und dann sagt er, da steht mein Name. Sag ich, ja, genau. Weil wir machen das gemeinschaftlich. Das hat was mit Respekt zu tun und es hat mit Augenhöhe zu tun. Und wenn ich nicht da bin und es kommt einfach vor, dann möchte ich auch, dass jeder Gast dich auch mit dieser Augenhöhe betrachten kann. Deswegen stehst du da. Es war natürlich insofern ein aus Respekt und Vertrauen, vielleicht auch ein liebevoller Fürsorgeakt, nennen wir es mal so. Aber das hat viel geändert, also nicht nur beim Tobi und bei mir, sondern auch in der Außendarstellung. Und 2022, also man muss ja feststellen, 2019 haben wir dann den zweiten Stern bekommen. Aber ich bin zum Tobi hingegangen und sage, Tobi, es ist jetzt etwas entstanden, das ist ja größer wie mein Name. Also wir müssen ja nicht mehr als Restaurant Alexander Herrmann gefunden werden. Wir haben ja was Eigenständiges entwickelt. Und so kam dann, dass wir das Restaurant Aura genannt haben und haben dann noch das Future Lab Anima als zusätzlichen Titel mit dazu genommen. Und ist verrückt. Das ist jetzt gar nicht so lange her, weil wir haben das erst vor etwa einem Jahr, also im April 23, haben wir es erst veröffentlicht, aber es ist verrückt, wie viel die Presse das dann aufgenommen hat, vor allem eben mit dem Future Lab, mit dem Anima, wo wir uns sehr um regionale, saisonale Produkte eigentlich, sage ich mal, kümmern. Und das war schon toll, das hat viel mit uns auch gemacht, also eine wunderschöne Reise, das muss man echt sagen, ja.
Was ich ganz spannend finde, du hast ja in dem Sinne dem Tobi seine Bühne auch gegeben und das ist auch den Eindruck, den ich hatte, als ich das erste Mal hier im Aura sein durfte, dass viele hier ihre Bühne haben dürfen und das fand ich ganz besonders spannend, weil in anderen Restaurants, man erlebt ja diesen Druck, du hast gesagt, ihr habt jetzt schon 2 Sterne. Apropos, wir nehmen übrigens heute, unsere Podcast-Folge auf, an dem gleichen Tag, wo auch der Guide Michelin seine Sterne mal wieder vergeben hat, oder besser gesagt veröffentlicht hat. Herzlichen Glückwunsch, ihr konntet diese 2 Sterne, ihr könnt euch immer noch schmücken damit.
Ja.
Und das ist wirklich großartig, eine tolle Teamleistung. Und da komme ich gleich zu diesem, es steht ja auch draußen an der Wand, Hashtag Dream Team. Und das fand ich eben ganz, ganz besonders außergewöhnlich. Das habe ich so in einem anderen Restaurant noch nicht erlebt. Ich habe schon gesehen, dass in vielen Restaurants den Menschen Bühne geboten wird, dass sie sich sozusagen präsentieren können, aber nicht in dieser Form, dass ihr wirklich wie eine Art Fußballmannschaft hier, ihr feuert euch auch gegenseitig an. Es ist eine ganz schöne Energie. Es ist toll, das zu sehen. Jeder läuft hier mit einem Grinsen im Gesicht rum. Und das würde mich dann auch noch mal deine Worte interessieren, wie machst du das? Wie gibst du den Leuten die Möglichkeit zu sagen, ja, weil man muss ehrlich sein, Sterne-Gastronomie ist nun mal gehoben und dementsprechend ist der Leistungsdruck, der ist da. Aber wie machst du das, dass jeder das Beste in sich, ja, in sich findet, herausholt?
Naja, also erst einmal, ich verknapp das jetzt wirklich sehr kurz, weil das ist ja auch eine Reise, die 25 Jahre eigentlich ist. Und die kam immer aus mir herausgekommen. Ganz am Anfang habe ich ja erzählt, dass die Hausdame mich zum Kindergarten gebracht hat, dass ich mit einem Hausmeister unterwegs war in der Küche. Also das heißt, es gab bei mir ganz tief in mir drin ein Selbstverständnis, dass das kein Personal ist. Also grundsätzlich ist jeder automatisch für mich ein Stück mehr Familie, einfach nur, wenn er da ist. Und das lockert natürlich in gewisser Weise einmal auch schneller auch vertrauen zu können. Ja, also das ist schon mal der Punkt. Und jetzt kommen aber auf diesen Weg zwei entscheidende Dinge. Das eine, im Führungsstil ist es so, dass ich nicht, auf die Fehler mich fokussiere. Ja, also ich habe eine hohe Fehlertoleranz, ja. Also die Leute am Fehler zu messen ist verkehrt. Das sieht man zum Beispiel bei The Taste. Wenn ich relativ schnell sehe, was er kann und was er nicht kann, konzentrieren wir uns auf das, was man kann. Weil wenn du das ausbaust, dann werden ja die Möglichkeit von dem, was du nicht so kannst, dass du das irgendwie anwendest, immer kleiner. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, das zu wissen, was man nicht kann. Also wir haben in den letzten 20 Jahren auch in der Art und Weise, wie ich hier die Menüentwicklung installiert habe, dann auch später zusammen mit Tobias, das ist sehr schonungslos offenlegend, was jeder für ein Talent hat. Das heißt, ohne dass die Leute es wissen, gerade in der Küche und auch im Service, sie offenbaren ihr Talent auf dem Weg zur Lösung bei gewissen Gerichten, ja. Und dann wird es nicht nur entdeckt, sondern es kann gefördert werden. Das heißt, es ist fast schon spielerisch. Und jetzt kommen wir, das ist ja der Führungsstil, so sehr reduziert. Ja, man darf jetzt nicht aufpassen, es gibt immer ein Für und Wider. Man muss natürlich schon auch auf Fehler hinweisen, aber man muss das Gute eben ausbauen. Und jetzt kommt etwas, jetzt wird es ein bisschen persönlicher wieder, wenn ich sage, es ist aber auch bei mir eine ganz wichtige, also ein Detail braucht es, damit es funktioniert. Und das ist der Mut zum Kontrollverlust. Also es ist wichtig, wenn ich jetzt hier bei dir sitze, wenn wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, habe ich keine Ahnung, was gerade überall anders irgendwo wo im Haus passiert. Ich habe die Kontrolle nicht. Ja, ich habe aber ich kann da loslassen, weil ich weiß, ihm hang's gut, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Denn entscheidend ist auch hier, über 80% aller Fehler, die passieren, sind ja ohne Belang. Am Schluss geht's um, 5, 7, 8% der Fehler, die wehtun. Und die anderen, die musst du immer im Griff haben, dass du Fehlerbewusstsein schaffst. Also ich komme wieder von dem Weg ein bisschen raus. Und das schafft mir aber auch den Mut, loszulassen. Das heißt, es ist einfach auch so, wenn ich irgendwo in einem Fernsehstudio bin, kriege ich nicht 38 Anrufe an dem ganzen Tag. Was soll man hier, was ist jenes? Ich sage immer, na, entscheide doch das. Du bist doch jetzt da, entscheide. Ja, aber wie denn? Du bist da, entscheide. Und dann schauen wir mal, ob es gut oder schlecht war. Und dann kann man sich danach darüber unterhalten. Und jetzt plötzlich entsteht natürlich genau dieses Strahlen, weil du es schaffst, dass die Leute automatisch auf sich selber stolz sein können. Weil Stolz bedeutet ja, über sich ein Stück weit hinauszuwachsen. Ja, manchmal genau. Auch überraschend. Das ist eben Helikopter und Bulldozer. Eltern nehmen ihren Kindern die Chance, auf sich selber stolz sein zu können, weil sie ihnen alles wegräumen. Und es ist schade drum. Sie geben mit dem größten Sinne so viel wie möglich Gutes zu tun, ihnen gleichzeitig so wenig Chance, selber eigentlich ihr Herz mit ihrer Leistung zu erfüllen. Und das mache ich eigentlich hier. Ich schaue, dass die Leute ihr Herz mit ihrer wirklich selbst geschaffenen Leistung von mir aus gerne durch das Coachen von mir oder strategische Entwicklung oder das Mentoren, was auch immer, aber dass sie selber diesen Schritt gehen. Und dann lächeln sie.
Und wie ist es, wenn jetzt du angerufen wirst, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich persönlich, es gibt ja schon eine feine Linie zwischen ich brauche nun deine Hilfe und das ist eine Herausforderung, die ich unter Umständen, wie du schon sagst, wo ich über mich hinaus wachsen kann. Aber es kann ja auch sein, dass tatsächlich im Moment, wo machst du diesen feinen Unterschied, ob dieser Mensch dich anruft, weil er Hilfe braucht in diesem Sinne, weil er sagt, bitte nimm's mir ab, ich kann nicht oder will nicht, wie auch immer. Das finde ich jetzt auch nochmal spannend.
Also grundsätzlich ist es so, wenn ich angerufen werde, gibt's natürlich immer irgendeine Form von Problem. Entweder weil man selber eins hat oder weil etwas da liegt und sagt, was macht man jetzt? Aber ich habe gerade bei dieser Frage drüber nachgedacht, wann wurde ich das letzte Mal angerufen bei einem wirklichen Problem? Wenn ich angerufen werde, dann brennt's, ne? Es ist wirklich so. Also wenn ich jetzt mal, pass auf, ich schau mal meine eigene, wir schauen jetzt mal nach meine Anrufliste. Also einmal Agentur, das ist vom Fernsehen, das ist mein Sohn, das ist die Andrea,
oh, Finanzamt ist gut. Machen Sie das bitte selber. Wachsen Sie über sich hinaus.
Das ist eine Künstlerin. Das ist ein Schützenkumpel. Das ist einer von der der Joachim, na, vom Kircheverein, meine Frau, der Verlag, Kircheverein, mein Kumpel vom der Sebastian Metzdorf, was hat mich der Sebastian am Sonntag angerufen? Was war am Sonntag? Müsste ich gleich mal, der Tobi hat mich auch am Sonntag einmal angerufen. Ach so, ja klar, weil wir am Sonntag den Ausflug gemacht haben. Der Metzger hat am Sonntag Geburtstag gehabt und dann haben wir den Ausflug gemacht nach Rust zum Adrenalin und haben da am Montag alle gegessen und dann habe ich zum Metzger gesagt, du musst da mitkommen. Der
sehr
Tobi,
schön.
Ja, und so geht es weiter. Und der Michi hat mich zum Beispiel angerufen, Küchenchef aus Nürnberg.
Also man sieht hier schon ganz eindeutig, ja. Du wirst tatsächlich gar nicht mehr so unbedingt angerufen aus Problemen, sondern eher... Nee.
Also der Michi zum Beispiel musste absagen, weil er krank war. Der hatte total Halsentzündung und so weiter. Und ja, also das ist wirklich... Sprachnachrichten tue ich natürlich viel lösen aber oder regeln. Aber im Großen und Ganzen... die aktuelle Hilfe, die jetzt akut ist, die ist eigentlich nur noch selten, weil es schon so viel, so ein starkes Team gibt, dass die sich selber regulieren und selber zu helfen wissen. Und sie wissen auch, die Entscheidung, die sie fällen, kommt, die muss ja bewusst gefällt sein. Also wenn die natürlich absichtlich eine blöde Entscheidung machen, dann kannst du sagen, ja, geht's dann noch gut.
Ja, klar.
Aber das tun die ja nicht. Das reguliert sich ja auch nicht nur, dass es einer ist, sondern dass es eben immer ein kleines Team ist.
Ja, verstehe. Jetzt würde mich interessieren, was reizt dich an Gastronomie? Du hast schon gesagt, diese eine Familie, dieser Teamgedanke, natürlich, aber es gibt ja immer noch so was in dir sozusagen, wo du sagst, okay, und da suche ich meine Magie.
Ja? Ja, also ich kann sagen, was mich reizt, ist Dinge zu erschaffen. Also ein Menü ist ein kreativer Moment.
Ja.
Das zu erschaffen, das zu machen, das ist so, schön, das ist so toll. Es ist vor allem ist es eigentlich auch die Kraft, Inspiration zu machen, Dinge, die einen wirklich begeistern. Und es ist so, es gibt da null Stillstand. Wenn ich so überlege in den letzten, ja, sagen wir mal, nehmen wir nur mal die letzten 20 Jahre hin, von 2004 bis 2024. Wie die Küchenstile sich verändert haben, welche Produkte man wie hat. Jetzt gerade eben, wenn ich ans Anima denke, wenn der Yoshi mal wieder, der Food Scout mal wieder was einlegt und nach einem halben Jahr oder sowas wir dann die ersten Kostproben oder so machen oder der, im Moment reifen wir gerade Steckrüben mit einem Koji-Pilz und wir haben schon die ersten Versuche hinter uns und wenn du das dann dünn aufschneidest, dann ist das hat eine Konsistenz wie Schinken und hat ein Umami und es erinnert noch an Gemüse, aber durch dieses leichte Anräuchern am Anfang ist es wie ein Schinken aus Gemüse. Wobei wir natürlich jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt mehr oder weniger den Schinken vegan erfinden, darum geht's gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, welche Möglichkeiten wir haben, die Steckrübe anders wirken zu lassen. Und das ist so inspirierend, das ist so schön. Und ich freue mich schon auch drüber, das muss ich schon ganz klar sagen, wenn das natürlich bei Gästen Unvergesslichkeitsmomente schafft. Das ist schon schön.
Wie, also man sagt ja immer, die Menschen wollen Erlebnisse, das ist ja auch so das neue Marketing. Bei euch gehört das ja definitiv auch dazu, dass ihr sozusagen diese Geschmacksreise nochmal vor dem Gast erklärt, ihn sozusagen mitnehmt, an die Hand nehmt. Jetzt würde mich auch interessieren, wie entsteht dieses Menü bei euch?
Also, jetzt muss man sagen, es ist egal, ob Frankness oder Imperial, das sind ja beide in Nürnberg. Und dann haben wir ja hier das Bistro Oma und Enkel und eben das Aura. Im Grunde ist das Szenario überall das gleiche, wobei man natürlich unterscheiden muss, das Imperial als Fine Dining und das Aura natürlich als Zwei-Sterne, da immer die Menüentwicklung schon an der Spitze getrieben. Und natürlich gerne ein Beispiel vom Aura. Also in unserem Future Lab im Anima werden ja saisonale und regionale Lebensmittel zum Beispiel auch eingelegt. Also ich sage jetzt mal, Kirschen, die werden zum Beispiel ähnlich wie man es aus Japan von den Pflaumen kennt, werden die zum Beispiel leicht eingesalzen. Und aus den Kernen macht man Amaretto, wo wir dann auch wieder Kirschen zum Beispiel einlegen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Oder dass wir Bärlauch auch dämpfen mit etwas Sojasauce und dann auch wieder einlegen. Das nennt sich Myongi, Bärlauch-Myongi. Und damit verändert er sich.
Ja.
Und das heißt, wenn der Yoshi, unser Food Scout, den Tobi und mir an Tagen, wir schreiben das richtig auf, wann wir das entwickeln. Und dann haben wir so, ich sag mal, 30, 40 kleine Schälchen da stehen, wo überall was drin ist. Ob das kann eine Gurke sein, es kann eben ein, wie wir gesagt haben, eine dünn aufgeschnittene Steckrübe sein. Jetzt zum Beispiel haben wir was gemacht und ich nenne das Karottenspeck, weil wir Karotten geräuchert haben, mit so einem Barbecue-Lack dann noch eingepinselt haben und dann getrocknet, so über 2-3 Tage. Und die hat dann die Konsistenz wie Speck, ganz dünn aufgeschnitten, schmeckt wie Speck mit der Süße von der Karotte zusammen überragend.
Ja, das kenne ich auch aus meiner Küche, ja. Also so ganz einfach jetzt mal, so für den Laien, was wir gemacht haben, Karotte mit Nori eingelegt und dann kriegt das so Karottenlachs, kennt man jetzt mittlerweile sogar aus dem Supermarkt, kann man wirklich abgefahrene Sachen machen. Ja.
Und das ist natürlich erst einmal die Entdeckung. Danach setzen wir uns hin und dann schauen wir, was ist saisonal, welche Lebensmittel, welches frische Gemüse, welches Fleisch, Fisch oder Molkereiprodukte haben wir. Und dann machen wir dieses Menü, dass wir aus den Anima-Produkten, das ist ja wie eine eigene, das ist eine Gewürzwelt. Also diese Karottenspeck ist ja eigentlich etwas, was du einsetzt wie ein Gewürz. Ja, man muss sagen, das Anima schafft eigene Lebensmittel oder eigene Geschmäcker, die aber immer durch die Bodenständigkeit kommen die daher. Also es ist keine Überraschung, es ist keine Provokation, sondern es ist immer etwas, wo du, also Überraschung natürlich schon, aber eine Karotte kennst du und jetzt ist die überraschend anders.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass du sagst, ich habe jetzt eine Lotuswurzel und damit kannst du im ersten Moment ja kulturell noch nichts anfangen.
Ja? Das stimmt.
Und das ist, so meine ich das mit überraschend. Also das heißt, es hat alles ein Vertrauen zu den Gerichten, aber sie sind dann überraschend anders von uns entwickelt. Und bei jedem Gericht kann man so sagen, sind so 20% etwa die aus dem Anima kommen, die machen dann den Geschmack im Grunde in dieser Individualität aus und die anderen 80% haben natürlich den saisonalen oder regionalen oder sagen wir mal den jahreszeitlichen Auftrag. Und so schreiben wir dann das Menü, jedes einzelne Gericht. Und mit diesem mehr oder weniger, sagen wir mal, ist eine Mischung aus Menü geschrieben oder Geschmacksmuster, geht dann der Tobi in die Küche und dann setzt er sich hin mit dem Küchenchef, den wir auch im Aura ja noch zusätzlich haben, plus dem Team. Und dann sprechen wir drüber, oder besser gesagt in dem Fall der Tobi, mit dem Küchenchef. Dann entwickeln die mehr oder weniger den handwerklichen Effekt, wie müssten wir das tun, damit wir dieses Ziel erreichen. Und das meinte ich vorhin mit Talentschmiede, weil jetzt ist ja jeder Mitarbeiter dabei und er hat einen klaren Auftrag. Und jetzt haben die nämlich auch die Leitplanken der Entwicklung und jetzt können die sich da reinfallen lassen und plötzlich zeigen die Besonderes. Also manche zum Beispiel sind die Tüftler, andere sind Geschmacksexperten und. Und dann dauert es in der Regel 3 Wochen, 4 Wochen, sowas. Und es wird auch terminiert, wo wir uns dann für 4 Stunden wieder treffen. Das heißt, ich bin natürlich immer wieder dabei, aber wo wir das richtig ausmachen, wo ich dann im Restaurant das ganze Menü, was ich quasi 4 Wochen vorher mit dem Tobi geschrieben habe, serviert bekomme. Im Restaurant deshalb, damit es auch atmosphärisch passt. Das ist nämlich wichtig. Das ist wichtig. Und dann ist es so, dass wenn ich das Gericht kriege, dann sitzt der Tobi mir gegenüber und dann sprechen wir über dieses Gericht. Das heißt, wir hatten ja die gemeinschaftliche Idee. Und dadurch, dass der Tobi das quasi die Idee verlassen hat, um sie dann auf den Weg zu bringen mit dem Küchenchef, mit dem Ferdinand zusammen, musst du aufpassen, dass du von der eigentlichen Idee kriegst du kleine Betriebsblindheit. Die ist völlig normal.
Ja, natürlich. Das berühmte Inner Bubble.
Genau. So, und ich komme quasi jetzt von außen wieder dazu und bin noch frisch, was diese einzige Idee anging. Und dann sprechen wir nochmal, wo waren wir, was wollten wir, wie ist es das? Und dann findet man gewisse Highlights, dann findet man Dinge, wo man sagt, naja, weiß ich noch nicht genau. Und dann wird es oft justiert und dann haben wir das, weil wir das besprechen, das ganze Team ist dann dabei, in dem Moment verstehen die ja auch jedes Wort, was man sagen, weil sie haben es ja selber schon mitentwickelt. Und das schafft natürlich Konstanz, jedes Mal, wenn wir das Gericht wieder kochen, weil die Leute es ja nicht nur verstanden haben, sondern jeder Mitarbeiter aus der Küche, es ist ja ein Stück weit auch seins. Ist ja nicht nur unseres. Also das heißt, wir schaffen da schon so, ich würde mal sagen, bei Star Trek würde man sagen, ist es so ein bisschen wie Borg. Es ist alle assimiliert auf diesen einen Teller. Und dann haben wir dieses Menü und dann ist es auch schön, dadurch, dass ich das ganze Menü auch wirklich esse. Und das ist nämlich wichtig, das ist der größte Rat, den ich allen Küchenchefs auf dieser Welt geben kann. Esst mal euer ganzes Menü, nicht nur einzelne Teller. Denn manchmal ist es auch entscheidend, die Reihenfolge ein bisschen zu ändern. Und manchmal ist es auch entscheidend, dieser Umami-Effekt, den wir alle kennen. Wenn du den zu stark übertreibst, dann bist du irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, ich kann das jetzt nicht mehr essen.
Absolut.
Ich bin beim dritten Gang und mir haut's, Entschuldigung, meine Fresse auseinander. Ich bin völlig überreizt.
Ja.
Und dann ist es nämlich dann oft so, dass der Hauptgang auch deswegen auch verliert, weil du vorher so viele Reize gemacht hast und dann kommt der Hauptgang daher und sagst, ja, toll, das war's. Und das ist nämlich eine Gefahr. Und das gelingt uns dadurch mit einem sehr hohen Aufwand. Also es ist ein hoher Aufwand, was wir da machen. Das machen, glaube ich, nicht viele. Aber es schafft natürlich ein immer ein brillanter Moment auch für uns alle, auch in der Entwicklung. Wir bleiben auch nie stehen.
Das glaube ich.
Ja.
Das ist auch wirklich, wirklich spannend. Du hast ja schon mal im Imperial auch schon den Eindruck, du hast es schon mal erzählt, aber ich finde es immer wieder total faszinierend, weil es auch so ein bisschen die Realität verlässt. Und man denkt sich, du sagst es selber, es ist ein wahnsinnig hoher Aufwand, so als Laie das nochmal also zu hören und dass das wirklich so passiert, schon, ich sage jetzt mal selten der Fall.
Ja, ist aber auch, muss man auch wieder ganz klar sagen, auch etwas, was nicht von heute auf morgen kam. Ne? Also die Reise über das, was wir jetzt reden, was, ich sag mal so, in den letzten 2-3 Jahren sich jetzt so manifestiert hat, das ist auch eine Reise über 20 Jahre, ja. Das ist nämlich, was man auch gerne ein wenig vergisst und das ist auch, das kann ich auch allen sagen, ja. Jeder hat so sein Bäckle zu tragen und es ist völlig egal, wo man hinschaut. Oft ist einer gefühlt schon 2-3 Schritte vorne dran, aber in der Regel haben sie das alles sich irgendwie erkämpfen müssen. Ganz wenige Menschen, ganz wenige. Ich glaube, noch gar keinen habe ich kennengelernt, der irgendwas geschenkt bekommen hat. Irgendwas war auch immer da hinten dran und jetzt ist es so, was wir als Team besonders haben, ist, dass wir uns insofern regulieren, weil wir es dadurch schaffen, einen inneren und damit besseren Vergleich zu ziehen. Also der Vergleich ist die größte Gefahr der sozialen Medien. Mhm. Möchtest du eine schöne Idee kaputt machen oder irgendwas, beginne sie zu vergleichen.
Ja, das ist leider wahr.
Wenn der FC Bayern das Dribble hat, na, dann können die sich freuen und können sagen, boah, was wir geschaffen haben. Dann brauchen sie bloß rüber schauen zu Real Madrid. Die haben das dreimal hintereinander geschafft, so nach dem Motto. Und Barcelona hat es auch schon 10-mal.
Aber es ist so menschlich vergleichen.
Ne? Ja, es ist völlig egal, ob es menschlich oder als Ergebnis ist oder was auch immer. Der einzige Vergleich, der gut ist und der auch angebracht ist, sich selber zu fragen, bin ich heute ein Stückchen besser wie gestern? Der Vergleich ist gut. Der ist nämlich gesund. Der ist etwas, der dich nach vorne bringt. Und das ist das, was wir schaffen, wenn wir auch so Menüentwicklungen machen. Wir können uns vergleichen, sind wir ein Stückchen besser. Deswegen, die Leute sagen ja immer bei uns, die waren vor einem Jahr, dann sagen sie, ihr seid noch viel besser und was auch immer. Weil wir in diesem inneren Vergleichsmoment verharren. Weil wir ein Team sind, das auch sich gegenseitig auch automatisch damit auch anschiebt. Weil jeder auch natürlich sagt, wir wollen auch ein bisschen besser werden. Und erst dann beginnt der Vergleich, wo stehen wir im Verhältnis zu den anderen, aber nur wo wir stehen. Wer besser, wer schlechter ist, die haben ihre eigene Reise, die haben ihren eigenen Moment und sie haben ihre eigenen Hürden. Und das darf man auch für sich selber als ruhender Pol jedes einzelnen Menschen wirklich annehmen. Egal wo man hinschaut, wenn man denkt, der hat irgendwas besser, ja, mag sein, aber keine Sorge, da ist schon noch was anderes auch.
Ja. Wenn wir jetzt von Vergleich sprechen, dann muss man ja auch von Inspiration sprechen. Mhm. Denn manchmal ist es ja schon so, man sieht etwas und ist davon inspiriert. Ich würde sagen, manchmal vergleicht man sich ja auch unterbewusst. Ich weiß gar nicht, wo genau die Grenze ist. Aber was inspiriert euch? Und wo ist dann sozusagen ja die strikte Grenze zum Vergleich in diesem Sinne?
Naja, gehen wir mal daher. Und es ist natürlich richtig, ne, wenn man immer sieht und sagt, boah, der ist viel weiter, dann ist es kein Vergleich, sondern Inspiration. Weil wenn er es geschafft hat, warum sollst du es nicht schaffen?
Ja.
Ja, das ist natürlich auch einfach gesprochen, weil wenn ich Usain Bolt anschaue, dann werde ich die 100 Meter nie so schnell laufen wie er.
Okay.
Aber es ist eher so, dass man sagt, okay, aber schau mal her, im Rahmen deiner Möglichkeiten, ne, weil das ist ja auch, uns wurde ja immer gesagt, du kannst alles werden. Nein, ich kann mit meinen 1,86 und meiner Physiognomie, ich werde nie Formel-1-Fahrer werden. Das würde ich nicht, der Formel-1-Fahrer, der geneigte, ich gefühlt ist der für mich immer 1,75 und wiegt 48 Kilo oder sowas und ist eigentlich nur ein einzelner Muskelsprang. Das werde ich nie können.
Oder nicht wollen.
Ja, doch. Ach so. Auch so. Ja, ich glaube auch, dass ich durch meinen Intelligenzquotient auch kein Hirnchirurg werde. Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann Düsenjet fliegen könnte. Auch früher nicht. Also das heißt, man muss, und das ist eben das, was ich vorhin meinte, auch wenn man aus dem Hause rausgeht und die Lehre macht woanders, dann findest du einen Weg zu dir selber. Und deswegen kann ich das jedem auch nur immer empfehlen. Es ist natürlich nicht so einfach wie in der Gastronomie. Da kannst du halt überall lernen. Irgendwo kriegst du schon für dich ein Zimmerle zusammen. Das geht natürlich nicht mit jedem Beruf. Aber die Lehre, diese ersten 3 Jahre, die sind eigentlich der Weg zu dir selber, dass du erfährst, was kannst du besonders gut und wo vielleicht nicht. Und dann kannst du anfangen, dich zu orientieren. Und das ist das mit Vergleich und Inspiration. Und wenn man sagt, Mensch, ich bin doch das, was der da schon in der Spitze macht, da könnte ich hinkommen. Da könnte ich hinkommen. Also das ist dieser Vergleich oder diese Inspiration, die macht Sinn.
Verstehe, also im positiven Sinne Vergleich. Ja, und wo kommt die Inspiration eures Menüs her? Aus den Produkten, die ihr in diesem Sinne im Umkreis hier im schönen Frankenland bekommt?
Ja, es ist ganz banal. Es ist wirklich das, was es erstmal gibt. Es ist natürlich so, das, was der Joschi und der Chris im Anima auch mal kreiert. Ja, also nochmal Stichwort Gemüseschinken.
Ja.
Aber entscheidend ist auch etwas, und das ist natürlich besonders schön. Und zwar, ich sag mal so, es gelingt mir immer ganz gut, immer schon zu empfinden, was ist so der nächste Schritt, auch geschmacklich. Wo geht es ein bisschen hin? Da habe ich schon immer ganz gutes Gespür. Man muss wissen, das, was du auf den Teller findest, ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Okay.
Also, wenn man in den 70ern hergeht, ja, wo die Nouvelle Cuisine so in war, ja, also wir reden jetzt von der Spitzengastronomie, ne, da war nichts mit Schwarzbrot, ja, das war provinziell und spießig oder eine Forelle, ja, wenn man dann ein Eisbein gegessen hat, dann vielleicht eher noch mit Hummer zusammen und so, und da war das Baguette. Später war es ja die mediterrane Welle. Die mediterrane Welle war auch nichts anderes, als dass der Deutsche es geschafft hat, weil er vor allem mit seinem VW Käfer auch wirklich über den Brenner immer drüber kam, wo die anderen dann schon liegen geblieben sind. Aber der Luftgekühlte hat es halt geschafft. Und wir haben uns die Genusskultur mehr oder weniger des Italieners reingeholt. Und dann war es nämlich so, dass wir nicht mehr Butter gegessen haben mit Baguette, weil das ist ja schlecht gewesen. Nein, wir haben Olivenöl gedutscht mit Ciabatta und so weiter.
Und immer noch gut.
Ja, und es wird immer klarer und eindeutiger, wenn man so dann auch mal hinschaut. Pfarrer Adria mit dieser Avantgarde-Küche, der hat ja auch gesagt, er macht das schon seit 10 Jahren und hat eigentlich immer nur, Entschuldigung, das ist sein Zitat, auf die Fresse bekommen und jetzt plötzlich ist er hip. Warum? Weil die Gesellschaft so weit war. Das war die Zeit des Crossovers, das war die Zeit des World Wide Webs. Das war plötzlich der Punkt, dass du nicht eine normale Meerrettich irgendwo hattest, sondern Wasabi, Tonkabohne, hier irgendwo aus Afrika, hat noch nie einer vorher gehört, schmeckt nach schwere aromatische Vanille und Mandel, ja, Tonkabohnenkaffee, ja. Also, wo kam das her? Das kam aus diesem Punkt heraus. So, und jetzt ging es ein bisschen weiter, dann, wir erinnern uns noch, dass die Wirtschaft ein bisschen gebröckelt hat, das war so, die Banken, denen ging es nicht ganz so gut, dann kam das Cocooning. Ja, man bleibt wieder zu Hause. Das war auch der Siegeszug, dass auch Fernsehen in TV, Entschuldigung, das Kochen im TV plötzlich auch wieder sehr hip wurde.
Ja.
Weil das ein Vakuum vorher gab. Das hat man immer so ganz gemacht. Und es war ganz wieder wichtig und so. Und dann kam auch das regionale Bewusstsein. Plötzlich war der Steinbutt oder der Wolfsbarsch, der Ludemeer, auf Augenhöhe mit dem Saibling. Diese Regionalisierung, auch 2006, die WM in Deutschland, hat uns auch so ein gewisses Gefühl gegeben, wir sind mit dem, was wir so haben, besonders. Und das war schon wichtig für den Weg. Und wenn man jetzt mal den Spiegel, der Gesellschaft auf den Teller liegt, dann haben wir in den letzten Jahren den japanischen Stil.
Okay.
Der japanische Stil ist in zwei Dingen eindeutig klar zu machen. Das eine ist, sie tun so wenig wie möglich, so viel wie nötig am Produkt.
Ja.
Und gleichzeitig taubern sie über ein paar gereifte Produkte, wie zum Beispiel Sojasauce, einen Umami-Effekt. Also viel, viel Wirkung. Also die machen schon was Spannendes. Dass der Japaner gerne noch Konsistenz dazu nimmt, das ist uns in unserer europäischen Küche in dem Maße, wie es der Japaner macht, nicht geläufig. Aber wenn du ein Gericht nach dem japanischen Vorbild bekommst, dann hat es eine Intensität. Und durch die Intensität fühlst du dich erstmal mitgenommen, aber die Klarheit ist es. Wir verstehen die Welt nicht mehr. Okay? Wir könnten jetzt stundenlang drüber reden, was passiert auf dieser Welt. Wir haben vor Jahren Trump nicht verstanden, ich habe den Brexit nicht verstanden und, und. Es gab so viele Sachen, ja, gerade in der Politik auf dieser Welt, was man nicht versteht. Und genau das, deswegen ist der japanische Stil derjenige, der im Moment so viel Sicherheit gibt. Er ist aufgeräumt auf dem Teller. Alles, was du siehst, kein Rätselraten, ich bekomme das. Deswegen ist es ja so, dass diese Küchen von Oma und Co. plötzlich wieder so geliebt werden, aber allerdings nicht ganz so zerkocht wie früher, sondern mit mehr Fürsorge, weil es geht ja ums Thema Fleisch, wie viel Fleisch nehme ich noch und welches Fleisch nehme ich. Und wenn ich es dann nehme, dann muss es auch besonders gut sein. Also das Handwerkliche, auch das ist ja japanisch, handwerklich, damit reinzubringen. Und dieses, ich mache mal ein Beispiel, in den wilden Crossover-Jahren, da hat man zum Beispiel Blutwurst mit Vanillezwiebeln gegessen und Kartoffelpüree. Die Vanille würde heute in den Zwiebeln, da würde es sagen, ach bitte nicht, warum braucht es das?
Heute, das interessiert mich jetzt trotzdem.
Ja, ganz leicht. Heute sucht man nach der vielleicht besonderen Zwiebel, die ein bisschen anders ist oder in irgendeiner Weise, aber immer noch die Zwiebel ist und nicht. Ich muss jetzt nichts verstehen, ich darf es aber erleben. Das ist natürlich für die Hochküche in dem kreativen Moment, wo wir sind, zum Beispiel eine besondere Herausforderung. Aber dadurch, wie ich ja vorhin schon mal sagte, dadurch, dass unsere Produkte immer schon eine durch den Kulturkreis, durch die Nähe schon ein Selbstverständnis hat, ein Vertrauen hat und dann wird es überraschend gemacht. Das heißt, dann beginnt plötzlich etwas, wo du sagst, oh, das ist aber faszinierend, ohne dass du über Provokation und Co. gereizt wird. Und das meine ich mit dem gesellschaftlichen Bild auf dem Teller. Und dieses Gespür habe ich eigentlich ganz gut. Und habe dann, manchmal bin ich auch, es gab auch Dinge, da war ich auch mal 2-3 Jahre voraus, die haben dann kläglich gescheitert. Also wie zum Beispiel, dass wir mal bei uns im Bistro so Sushi-Sashimi gemacht haben.
Ja.
War ein Riesenflop im Grunde. Das war noch bevor es so richtig losging damit. Aber das haben die Leute, das suchen die Leute auch eher in der Stadt wie auf dem Land. Aber ja, ich wollte damit überraschen.
Ja. Ja, ist spannend, weil der richtige Zeitpunkt ist tatsächlich unfassbar. Ich glaube tatsächlich in jeder Branche ist es so. Aber spannend eben auch, dass es in der Gastronomie so ausschlaggebend ist. Und dann auch nochmal der, ja, es gibt ja auch in der Modetheorie, sagen ja auch, warum tragen die Leute gerade das? Das hat tatsächlich auch Einflüsse.
Absolut.
Ne? Klar, wir sind eine Gesellschaft, aber man denkt gar nicht so intensiv drüber nach. Es ist jetzt auch spannend quasi, was auf dem Teller liegt, hat tatsächlich auch politische Einflüsse, dass man so weit eigentlich zurückgeht. Auf jeden Fall spannend.
Ja, es ist gar nicht so allein die Politik, sondern wie fühlst du dich?
Ja.
Und
ja.
Das ist auch zum Beispiel die Farben von Automobilen. Ich meine, die Farben haben sich ja deswegen auch so verändert, weil natürlich auch die Karosserieformen sich verändert hat. Also wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren hat doch keiner ein weißes Auto gehabt. Jetzt zum Beispiel ist weiß, passt auch wahnsinnig gut, weil halt nicht die Fensterfronten sind halt kleiner geworden durch die Einparksysteme und so weiter. Aber wenn man anschaut, wenn du mit so einem Farbdesigner mal redest, die reisen weltweit rum und fotografieren oft einfach nur Farben. Wie ist es auf der Welt? Und dann für sich selber eine neue Farbe oder auch, wo gehst du hin? Also wenn ein Auto, ein neues Auto, ein richtig neues vorgestellt wird, dann hat diese Farbe schon auch immer eine gewisse Bedeutung. Ich kann mich auch noch erinnern, wie zum Beispiel Silber ganze Zeit lang fast verpönt war. Ist ja auch keine Farbe, ist ja eher ein Aggregatzustand. Ja, Silber ist ja nicht greifbar. Aber das ist auch genau der Punkt. Eine Farbe, die greifbar ist und eine, die nicht greifbar ist. Und so ist es in der Mode auch. Ab wann, also es gibt ja immer so ganz witzige Bilder gerade von den Männern, die dann irgendwann einmal so im Schlapperlook da waren und dann plötzlich knöchelfrei und eng und was auch immer. Das hat schon alles immer mit dem, wie fühlt sich eine Gesellschaft zu tun. Das ist so, ja.
Und wie kommst du darauf? Weil ich diese Gedanken, woher kommen die? Also sagst du, ich lasse mich inspirieren von den Medien in diesem Sinne? Oder ich gehe weiter und schaue bei anderen Köchen mal, was da auf dem Teller passiert. Also wie bleibst du in diesem Zeitgeschehen, in dem Gesellschaftsgeschehen, was ja wichtig ist, offenbar? Bleibst du dran, so dass du sagst, und das möchte ich jetzt auch bei mir haben, weil ich muss sozusagen, oder sagst du, nee, das sind einfach die Vibes, die ich spüre?
Es ist eine Mischung aus sehr vielen. Also es ist zum einen, dass man ein wenig natürlich Menschen wahrnimmt, aber ich nehme die auch unterbewusst wahr. Ich denke dann so ein bisschen drüber nach. Und Nachdenken ist in der Tat schon etwas, also es ist wie ein Grübeln. Es ist zum Beispiel für mich, weil wir ja gerade bei Michelin jetzt zum Beispiel sind, ja. Der neue Drei-Sterne, der Edip Siegel, ein fantastisches Haus, ein fantastischer Koch, wirklich, wirklich sensationell. Für mich ist Schanz, Siegel und Hartwig, die drei Sterne, das ist für mich diese neue Riege, die gerade in Deutschland unter diesen Top 9, es gibt ja nur einen neuen Drei-Sterne, muss man vielleicht nochmal sagen, wirklich herausragend sind. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, sie folgen alle demselben Muster. Ja,
okay.
Also das bedeutet aber auch, das darf man jetzt auch völlig wertfrei sehen, Michelin bestimmt ja das Muster. Und ich zum Beispiel frage mich, naja, aber man muss doch, also ab wann ist denn ein Muster auch ein wenig ausgedient? Also das ist keine Kritik, das muss man nochmal wichtig sagen. Das sind so Sachen, die ich mich dann frage. Also ich frage mich, ja.
Wann kommt sozusagen der nächste
wann
Schritt?
Wann kommt der nächste Bruch?
Die nächste Ebene. Mhm.
Und ich hab schon so ein bisschen ein Gefühl. Also das kann ich vielleicht immer so sagen. Ich glaube, und das ist jetzt, ich kann es noch nicht genau erklären, aber ich nenne es jetzt mal, Achtung, beim Essen, den perfekten Fehler.
Ja.
Also Essen, was grundsätzlich einfach nur von oben bis unten durchharmonisch war, war zwar schön in dem Moment, hinterlässt aber den Hauch der Tristesse der Langeweile. Also die Harmonie, die perfekte Harmonie ohne Spannung ist leider auch ein wenig, bleibt nicht in Erinnerung. Und es ist vielleicht das Schwerste zu verstehen, aber ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal in die Modelwelt. Da gibt es dieses eine Model, wenn ich jetzt sage, ich frage dich jetzt einfach mal, was glaubst du, welches Model werde ich jetzt gleich nennen?
Mir ist vorhin witzigerweise schon Kate Moss eingefallen, weil sie besonders klein ist als Model.
Zählt,
vermutlich.
Zählt, weil Kate Moss, wenn man anschaut, auch von der Augenphysiognomie und so weiter, bricht ja raus. Ich nehme noch ein populäreres für mich, Cindy Crawford.
Okay, ja.
Warum? Den Leberfleck.
Ja.
Der Leberfleck. Und zu ihr haben sie immer gesagt, ja, sie wird nie Supermodel, sie muss den Leberfleck wegmachen. Und sie hat gesagt, nee, macht sie nicht weg. Und das meine ich mit dem perfekten Fehler.
Ja.
Es gibt so viel herausragende Models und dann kommt so eine Cindy Crawford daher und wird von der Natur aus mit diesem Leberfleck, der einfach auch noch perfekt positioniert ist, plötzlich dahingestellt. Man muss jetzt nochmal feststellen, ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, nein, Frau Cindy, ich kann sie ja duzen.
Frau Cindy
ist natürlich, das ist natürlich jetzt kein Fehler der Natur, Entschuldigung bitte, aber das meine ich mit dem perfekten Fehler.
Es ist anders.
Mhm. Sich beim Gericht auch bei gewissen Dingen vielleicht, sage ich mal, den Grillmoment an einem Stück Fleisch vielleicht ein Ticken zu überziehen, dass du, weißt du, dass du es isst und sagst, hey, und dann isst du den anderen dazu, sagst, oh. Und nicht so, dass du sagst, oh.
Ich verstehe, also sozusagen den Gast in dem Sinne, diesen Fehler suchen zu lassen, entdecken zu lassen, ne?
Ja.
Was ja natürlich auch so einen kleinen Erfolg dem Gast gegenüber
vielleicht,
gibt.
Ne? Vielleicht nehmen wir ein neues Wording, vielleicht nehmen wir den der Kontrast in Erinnerung, weil es ja was mit dir macht.
Ja.
Wenn es fordert dich.
Ja, du hast es entdeckt.
Ja, ein Gericht muss dich ja auch mal fordern können. Also ich kenne das bei mir auch. Ich gehe mal auf Automobils hin. Es gibt oft Autos, wo ich sage, Alter, was machen sie denn da? Und ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später sage ich, wie wunderschön. Und auch von der Architektur her. Ich kann nur Folgendes sagen. Wenn du etwas zu Hause einrichtest oder wenn du gerade in so einem Restaurant, wenn du es einfach schön machst, sagst, ja, so gefällt es mir, ist es schon alt. Das ist ähnlich wie bei der Kunst. erst wenn du dich fragst, kann ich mich das trauen? Kann ich mich das trauen? Erst wenn du sagst, ich find's schön, aber kann ich mich das trauen? Ab dann Moment.
Ja.
Ab dann wird's gut. Weil du eine Veränderung plötzlich anschließt. Und eine Veränderung, ich mach's jetzt mal brutal, die nicht wehtut, ist keine Veränderung. Eine Veränderung, ohne dass du irgendetwas überwinden musst, ist keine Veränderung. Wenn ich gehe jetzt mal in die tiefe Kiste von Immanuel Kant, ja, der mal sagte, ja, ich kann, weil ich will, was ich muss. Ganz wichtiger Satz. Ich kann, weil ich will, was ich muss. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel von mir. Wenn ich Nudeln essen will, viele Nudeln, dann muss ich abnehmen.
Ganz spannend.
So, ich muss abnehmen. Also, ich muss abnehmen. Und wenn abnehmen heißt, ich muss mich auf diesen scheiß Ergometer draufsetzen und muss radeln. Nicht, ich möchte radeln, weil ich möchte abnehmen. Ich muss radeln, damit ich abnehme. Es ist kein Möchten. Nein, ich muss. Aber ich kann radeln, weil ich will abnehmen, was ich muss tun. Und das meine ich damit. Und das ist nämlich genau dieser Punkt, auch bei einer Einrichtung, auch bei Dingen, und das darf auch ein Essen sein. Es muss dich ein Stück weit auch mal dir die Chance geben, machen wir es mal so, dir die Chance zu geben, unvergesslich zu werden, weil es etwas ist, wo du erst sagst, was passiert da?
Ja.
Das ist wie, wenn du jedes Mal beim Krimi weißt, wer der Mörder ist. Wenn du es vorher schon weißt, außer Columbo mal ausgenommen. Ja, und das ist nämlich...
Ich verstehe, was du hinaus willst. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde auch behaupten, wäre die Pandemie nicht gewesen, wären wir genau an diesem Punkt jetzt schon. Aber in der Pandemie kam ja nochmal so ein bisschen der Punkt der, ich sage jetzt mal, der Romantik. Man hat sich ja solche Serien wie Bridgerton und so weiter, wo man eben auch tatsächlich das Ende schon kannte, haben wieder mehr Gewichtung bekommen, weil man eben die Sicherheit gesucht hat.
Das ist das, was man vorhin sagt. Keine Überraschungen. Ja. Ich verstehe die Welt eh nicht. Ich möchte jetzt nicht nochmal irgendwelche Überraschungen haben.
Genau.
Das ist wie auf dem Teller. Keine Überraschungen, bitte.
Ja.
Also in Form von eine Überraschung, die ich nicht verstehe. Und das ist jetzt genau, was ich jetzt sage. Ich glaube, dass wir genau jetzt in diesen Weg wieder kommen, dass etwas, ich mache mal ein Beispiel. Ich war im November in Paris bei Alain Ducasse, wahrscheinlich der beste Koch der Welt derzeit. Zumindest der, sagen wir mal, der europäischen Welt, dem im asiatischen weiß ich nicht, was das sonst noch ist, aber von den Michelin drei Sternen Alain Ducasse around the world, Monaco, Monte Carlo hat der schon, also Wahnsinnstyp. Jetzt gehe ich da in sein Le Maurice drei Sterne, boah, ein Bunker, ich sag dir, wahnsinnig schön. Wahnsinnig traditionell, wahnsinnig schön. Und dann hat er im Hauptgang ein Gericht Reh mit Kristallkaviar. Und ich habe gedacht, was ist mit dem los? Und Achtung, eine Soße aus Tintenfisch, Rotwein und Rehschü. Was?
Okay.
Was ist an dem nicht richtig? So, und jetzt hat er mir dieses, ich habe dieses Gericht gegessen und es war überragend, weil, jetzt muss ich vielleicht mal ganz kurz ausholen, deswegen fand ich das auch so sensationell. Klassisch ein Reh besticht durch den sogenannten Wildgeschmack, durchs Ogu. Dafür lässt man es ein bisschen hängen.
Ja.
Und natürlich durch seine Konsistenz, hat einen Wildgeschmack, hat was leicht Nussiges. Das Reh, was ich bekommen habe, war ein nicht abgehangenes, sehr junges quasi Reh. Also ja. Und jetzt wurde das aus meiner Sicht in ein Ölbad gelegt bei 48 Grad. Das heißt, es ist innen knallroh, ne? Aber warm. Also Hannibal Lecter und ich sind dann auf einer Augenhöhe. Und jetzt kommt, jetzt haben die das gegrillt. Das heißt, die haben von außen eine knallharte Grillstruktur hingegeben und dieser kurze Hitzekick hat quasi dieses lauwarme Fleisch auch Konsistenz gegeben. Und jetzt kommt es, das Cremige vom Reh, was im Grunde nur Wagyu sonst kann, wurde damit auf Perfektion getrimmt. Und auch diesen leicht nussigen Eigengeschmack. Cremig, nussiger Eigengeschmack. Und jetzt ist da oben drauf der leicht salzige, jodische Kaviar. Hm. Und noch nie habe ich ein Reh so gegessen. Weil es wurde nicht mit dem Algenbild des Ogus, des Wildgeschmack, Wacholder und Co. dahergebracht, sondern man hat es reduziert auf seine Konsistenz mit dem natürlichen Nussaroma und dann den Kaviar dazu. Das ist ein Gericht, was mich nicht loslässt, weil es mir etwas gibt, was ich vorher nie kannte, weil sie das Reh neu zeigen. Und das ist das, was wir im Anima machen. Wir zeigen Dinge neu, ohne jetzt den Kulturkreis so zu verlieren, wo wir auch nicht sicher wären, es gut machen zu können. Wir müssen ja sicher sein, dass wir es gut machen können. Und das meine ich mit, es macht was mit dir. Und das war einfach, das war mega.
Puh. Ja. Ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Ausblick auch nochmal in die Gesellschaft an sich und auch in Future Food. Wir haben ja echt von Future Food gesprochen. Ja. Also ich glaube, da können sehr viele zuhören und was lernen davon. Und abschließend würde ich gerne noch, weil unser Podcast ja Gesundheit und Genuss heißt, worin betrachtest du die Gesundheit? Weil ich finde ja, das habe ich schon oft erlebt, wir haben ja Stammzellenforscher, Winzer bei uns im Podcast und bei jedem habe ich tatsächlich dann auch diese feine Linie zur Gesundheit gefunden. Ich glaube, die liegt bei euch in der Regionalität. Ich bin aber jetzt gespannt, was du sagst, ob das für euch, sagst du, das ist für mich ein Thema oder das schwingt eh mit oder wie ist das?
Also Regionalität, Saisonalität spielt natürlich immer eine gewisse Rolle, aber da wurde auch ein bisschen, ja, das wurde so, wenn du regional ist, ist alles gut, ne, ist natürlich auch Quatsch, ja. Also entweder ist das Lebensbild gut oder ist es nicht gut. Ja. Aber je näher es ist, also wir kennen das auch, du zupfst vielleicht auf einer Finca Mallorca eine Feige vom Baum, isst sie, die ist aromatisch auch was anderes, als wenn du dieselbe Feige, also die Nachbarfeige quasi, noch einmal in den Kühlschrank reinlegst und am nächsten Tag isst, hat sie ein Aroma verloren. Also du isst aus meiner Sicht auch Sonnenenergie, wenn du den Apfel abpflückst. Also zunächst ist es so, eine der sicherlich besten Dinge, die du deinem Körper ja tun kannst, sind ja fermentierte Produkte durch das Mikrobiom, was entsteht. Und meine Oma zum Beispiel ist ja 104 geworden, die hat jeden Morgen Sauerkrautsaft getrunken, ein Glas Sauerkrautsaft, wo ich immer gesagt habe, kreislich, aber die hat letztendlich immer schon für ihren Darm, immer schon dafür vorgesorgt, dass da das Mikrobiom gut ist. Und
sehr gut.
Deswegen, ich glaube, dass fermentierte Produkte, und die lassen sich relativ einfach herstellen, für zu Hause, auch für jemanden, der zum Beispiel auch, wenn du mal ein bisschen mehr Antibiotika und so weiter genommen hast, dann solltest du dir das wieder herstellen. Ja. Und aus dem Darmbereich heraus hast du halt auch viel Kraft. Du brauchst halt möglichst viele gute Bakterien, dass die schlechten auch gar keinen Raum haben. Und deswegen ist Fermentieren so ein bisschen Karotte fermentieren. Das ist relativ simpel. Also das kann man, glaube ich, überall nachgoogeln, kann ich mal so sagen. Und dann hast du schon was zu Hause geschaffen, ohne viel Arbeit. Ist halt jeden Tag ein Löffel. Meine Frau zum Beispiel, die ist, ich kriege das nicht hin, diesen Apfelessig früh mit Wasser. Das ist für mich kreislich. Aber ich bin auch so ein Biohacker. Ne? Also wir nehmen schon auch früh, ich gehe dann immer her und tue auch schon die ein oder andere Tablette mal rausnehmen und sage, schau mal her und hier und da. Also über Anfänger wie Vitamin D3, also Anfängertipp ist eh klar, aber ich habe schon noch ein paar andere Dinge auch noch, weil ich halt schon das ein oder andere Buch auch mal als Hörbuch aufgenommen habe auf der einen oder anderen Fahrt auch. Also ich glaube an die Klarheit, an die Reinheit der Gemüseküche, nochmal Stichwort fermentieren, bin mir aber auch darüber bewusst, oder vertraue nicht mehr ganz dem Boden, den wir mal vor 30, 40, 50, 60 Jahren hatten, wo ein bisschen mehr Inhaltsstoffe drin sind. Ich steuere ein bisschen nach mit natürlich, möglichst natürlich hergestellten Vitamin C und Co-Produkten.
Ja.
Ja, aber ja. Das ist so mein Punkt, ja.
Spannend. Sehr schön. Würde ich sagen, Sauerkrautsaft.
Ja,
jetzt nochmal als Tipp.
Ja, muss man aber aufpassen, keinen pasteurisierten kaufen, weil sonst ist nichts mehr drin.
Tatsache.
Ja, dann ist der Mikrobiom wieder dahin. Und ich habe aber auch schon mal, was ich auch schon mal gemacht habe, eine zweimonatige Kur auch gemacht, somit eben auch mit diesen lebenden Mikrobiom-Bakterien in so einer Flasche, die du dann wirklich auch kalt stellst und jeden Morgen so 30 Milliliter in ein bisschen Wasser noch zu dir nimmst. Einfach nur, das Schöne ist, ich habe übrigens nichts gemerkt, ne? Das ist immer, das ist, ja, der
ich als Koch. Gar nicht? Oder nein. Würdest du sagen, im Nachhinein feinfühlig vielleicht?
Nein.
Es sind ja auch teilweise feine Sachen. Zum Beispiel, das Nachmittagstief verschwindet, man hat zwischenzeitlich.
Das merke ich aber nicht, weil ich habe keinen normalen Rhythmus. Bei mir ist er nicht von Montag bis Freitag. Und Samstag und Sonntag, ich folge ja keinem Rhythmus. Ich bin richtig verzweifelt, weil auch ich weiß nicht, ich bewundere Menschen, die irgendwas essen und sagen, oh, ich glaube, das tut mir nicht gut. Ich merke nicht, ob mir was gut tut
oder nicht. Das kann übrigens ja auch eigentlich gut sein.
Ja.
Also ich würde behaupten, wenn man deine Karriere anschaut, machst du es eher richtig anstatt falsch.
Ja, beruhig mich.
Richtig. Aber schön, ich würde sagen, wir sind dann an unserem Ende angelangt und bedanke mich hier für deine Expertise, für diesen Exkurs, den wir auch in die Gesellschaft machen durften. Und hoffe, dass viele von euch in diesen kulinarischen Genuss kommen, hier nach Wirsberg, nach Nürnberg. Und ja, damit gebe ich dir das letzte Wort, vielleicht ein Zitat, vielleicht fällt dir was ein und sage danke.
Also der Mut zum Kontrollverlust, das ist wirklich etwas, das kann ich allen mitgeben, allen Eltern. Ja? Ja. Wenn ihr Kind das erste Mal allein zur Schule geht, das ist der hart, das ist so hart.
Oh ja.
Aber das ist ein so entscheidender Schritt eben fürs Kind und nicht für einen selber. Und wenn man diesen Mut ein wenig schafft, dann hat man im Leben, glaube ich, viele Dinge leichter, ja, die man sich nämlich oft in Gedanken nur schwer macht. Und was ich besonders hier noch an dieser Stelle sagen möchte, erst einmal vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Du bist ein Beispiel dafür, dass Podcast bei dir überhaupt nicht angebracht ist, weil durch das Strahlen deiner Augen sollte man eigentlich immer das Bild von dir mit dazu sehen. Allerdings finde ich diese Videopodcasts total bescheuert, weil dann das ist ja kein Podcast, ein Videopodcast ist ja mehr oder weniger Film.
Ja, vor allem viele kaufen jetzt gerade ein oder sind gerade im Auto.
Ja, also das ist irgendwie, tut mir leid, ein Podcast geht auf die Ohren und ich finde auch, ein Podcast darf nicht geschnitten sein. Vielleicht hat er mal plötzlich ein bisschen eine Länge oder irgendwas, wo man nicht genau weiß, wie passt es oder nicht.
Absolut.
Aber das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil die Ehrlichkeit, die muss man nicht nur spüren, sondern die muss man auch zulassen dürfen. Ja. Weil erst dann ist es, Achtung, ist es real. Vielen herzlichen Dank. Auch fürs Zuhören, dass ihr durchgehalten habt.